Sie kennen mich als Photovoltaikbetreiber mit Hausakkumulator. Ich bin E-Autofahrer und unser Unternehmen whisky.de, dem Versandhändler für hochwertigen Whisky an den privaten Endkunden, ist eines der nachhaltigsten Unternehmen, das ich nun im Vergleich gefunden habe. Neben regenerativem Strom, den wir aus Wasserkraft vom Versorger Montana beziehen, verwenden wir unseren eigenen Strom aus der Photovoltaik und aus dem Hausakku. Wir heizen mit kompensiertem Gas und versenden alle unsere Pakete und Kataloge CO2-neutral per Go Green von der DHL. Und die DHL liefert viele unserer Pakete bereits mit den 10.000 ja, auf den Straßen sich befindlichen Street-Scootern, so heißen sie nicht E-Scooter, Street-Scooter, ja, per Elektrofahrzeug aus. Als Papier verwenden wir FSC-Papier aus kontrolliertem Papiererzeugung und selbst unser Server hier im Internet, von dem Sie bei uns zum Beispiel die Shop-Produkte und Artikel aufrufen oder unsere Webseite, unsere Community besuchen, werden mit regenerativem Strom betrieben. Also regenerativ, öko bis zum geht nicht mehr. Da muss man lange suchen, weil wir dermaßen konsequent, eigentlich muss ich selber sagen, weil ich dermaßen konsequent nach all diesen Dingen gesucht habe. Ich habe ein extra Video darüber gedreht, blende ich Ihnen heute mal hier ein, von ja, dem Umweltschutz, den wir bei whisky.de betreiben. Tja, nachhaltiges Wirtschaften ist wichtig und es führt vor allem dann am Ende dazu, nein, nicht zu teuer, es führt zu billig. Wenn Sie die ganzen Dinge richtig machen und nicht so einen grünen Mummenschanz aufsetzen, dann wird nachhaltiges Wirtschaften sogar billig, weil Sie weniger Energieverbrauch haben. Und das macht sie natürlich bei uns in einer sehr positiven Gewinn-Verlust-Rechnung an dieser Stelle bemerkbar. Heute wollen wir mal philosophisch ein bisschen tiefer in das nachhaltigere Wirtschaften und ja, die Entstehung des Menschen, die damit durchaus was zu tun hat, möchte ich mal darauf eingehen und hier so ein paar philosophische Fragen zum Besten geben. Also lassen Sie sich darauf ein, heute geht es um längstfristige Nachhaltigkeit. Guten Abend und herzlich willkommen im Unternehmerblog, kurz Unterblog genannt. Begleiten Sie mich auf meinem Lebensweg und lernen Sie die Geheimnisse der Gesellschaft und Wirtschaft kennen, die von Politik und Medien gerne verschwiegen werden. Und heute fangen wir mal nicht bei Adam und Eva, viel früher fangen wir an. Wissen Sie, wie die Erde entstanden ist? War sie seit dem Urknall da? Urknall und Erde da? Zuerst gab es nur den Wasserstoff und die sich daraus bildenden Sonnen. Dort ballte sich der Wasserstoff zusammen mit der Gravitation, bis die stark genug war und durch die hohe Gravitation im Inneren der Sonnen der Wasserstoff mit den hohen Temperaturen, hohen Drücken dann zu zünden anfing und die Kernfusion eingeleitet wurde. Und in diesem, ja, Kernfusionsofen Stern können nun weitere Elemente entstehen. Ich habe hier so ein kleines Ding, vielleicht wenn Sie bei Instagram unterwegs sind, oh, nehmen wir hier mal ein weißes Blatt Papier dazu, dann sehen Sie das besser. Habe ich hier so ein Periodensystem der Elemente. Ja, wie mache ich denn das? Ich bin gar nicht so schlau. So, ein Periodensystem der Elemente, wo hier diese vielen kleinen Kästchen die gesamten uns bekannten Elemente darstellen und auch mit einem kleinen Abbild drin. Schön wäre natürlich gewesen, wenn man in diesen Plexiglasblock jetzt die echten Elemente in kleinen Proben reingemacht hätte. Das wäre wahrscheinlich für den Preis, den es gekostet hat, dann doch zu aufwendig gewesen. Bei ein paar steht dann so das Radioaktivitätszeichen da. Bei manchen sieht man so eine kleine Wolke. Das bedeutet, das Ding ist gasförmig, kann man nicht sehen. Ja, und dieser Aufbau dieses Periodensystems der Elemente hat etwas mit unseren Sonnen zu tun, wie sie nämlich die Elemente ja, fusionieren konnten aus dem anfangs vorhandenen Wasserstoff. Ein Wasserstoffatom hat einen Kern, ein Proton, Ordnungszahl 1, und das kann nun mit einem anderen Wasserstoffatom zusammen fusionieren, hat dann zwei Protonen im Kern und ist dann ein Helium. Allerdings nicht das Helium, was wir kennen, das hat noch Neutronen mit im Kern. Aber betrachten wir jetzt nur mal die ja, die Protonen im Kern, die die Elemente definieren. So kann aus Wasserstoff Helium werden. Und wenn man dann zu dem Helium noch einen Wasserstoff dazugibt, dass man also drei Protonen im Kern hat, dann entsteht das nächste Element mit der Ordnungszahl 3 und das ist Lithium. Darum gibt es so viel Lithium auf der Welt. Und dann kann man im Prinzip weitermachen. Zwei Helium oder dann dieses Lithium mit einem weiteren Wasserstoffkern oder zwei Helium miteinander zu Beryllium und so weiter. Und dann entstehen diese gesamten Elemente, die wir in unserem Periodensystem kennen. Allerdings gehören da noch eine ordentliche Menge an Neutronen dazu. Das ist eine andere Geschichte, so tief will ich jetzt da nicht reingehen. Es sieht so aus, und da habe ich Dinge gefunden, ein Physiker hat mich aber berufen, dass es nicht ganz so ist, dass es nur ungefähr so ist, dass also bis zum Eisen in Sternen die Elemente alle fusioniert erzeugt werden können. Das heißt, man hat also so eine Sonne, so einen Stern, brennen ein paar Milliarden Jahre und nachher enthält dieser Stern die gesamten Elementketten bis zum Eisen. Ungefähr plus minus. Dann reicht es nicht aus. Irgendwann ist da nicht mehr genügend Fusionsmöglichkeit in dem Stern enthalten. Es gibt nicht mehr genügend Fusionsenergie, um den Gasball aufrecht zu erhalten. Und die Gravitation zieht das alles in sich zusammen. Aber mit dem Zusammenziehen entstehen sehr hohe Drücke, erneut sehr hohe Temperaturen. Und es führt zu einer Explosion, zu einer Fusionsexplosion, einer Supernova. Das hast du nicht gesehen. Ist also extrem, extremst stärker als so normale Fusion in der Sonne. Und da auf einmal entstehen auch die schweren Elemente, die wir hier dann weiter unten im Periodensystem sehen. Eine andere Art und Weise, diese schweren Elemente herzustellen, ist mir also aus der Wissenschaft nicht bekannt. Gut, ich bin auch nicht der Spezialist hier in Kernfusion und Sternenkunde. Vielleicht kann jemand was unten dazu in die Kommentare schreiben, was nun, wovon es nun abhängt, welche Elemente in Sternen erbrütet werden und welche nicht und was die Kernreaktionen bei einer Supernova-Explosion dann wirklich bedeutet. So, dann haben wir also riesige Nebel, die übrig geblieben sind, weil es mit dieser Explosion alles zerreißt und im Raum verteilt. Und an einigen Stellen gibt es nun wieder Wasserstoffwolken, die sich wiederum zusammenballen können und erneut einen Stern zündet. Und der Rest ist dann Materie, der da so rumfliegt, in diesen Planetenscheiben oder planetaren Ekliptikscheiben, aus denen sich nachher dann die Planeten formen. Und auch die Erde entstand nicht bei dieser zweiten Sonne, sondern auch die musste erst wieder explodieren in einer gewaltigen Supernova, von der wir die Überreste in der näheren Umgebung tatsächlich noch haben. Und in unserer lokalen Gruppe entstanden daraus mehrere Sterne. Eine davon ist die Sonne. Und ein Haufen Material, schwere Elemente, die nun dort sich mit den bereits erzeugten, fusionierten Elementen, stärker als Wasserstoff, Helium und so weiter, dort befanden. Und nun im Prinzip die Elemente bis zum Eisen. Und das Eisen hat eine Ordnungszahl von 26, oder? Ihr müsst nachgucken, ich kann mir das nicht merken. Eisen hat 26, Kobalt 27, Nickel 28, Kupfer 29. Ja, so, also da sind wir. Und daraus ist nun unser gesamtes Sonnensystem entstanden aus diesen Überresten und noch ein paar Sonnen außenrum mit dazu. Das heißt, wir hatten erst ein paar Milliarden Jahre die erste Generation Sonne, dann nach der ersten Supernova-Explosion die zweite Generation Sonne und jetzt befinden wir uns mit unserer dritten Generation Sonne seit des Urknalls hier in unserem Planetensystem. Schauen wir uns jetzt mal die Erde an, aus was die so besteht. Schauen wir uns die Atmosphäre an. Was ist da drin? Stickstoff. Stickstoff, höchster Anteil in der Atmosphäre. Ordnungszahl 7, deutlich unterm Eisen. Sauerstoff, durch den Sauerstoff elementar, durch den Wasserstoff. Ordnungszahl 8. Dann natürlich Wasserstoff im Wasserdampf, Ordnungszahl 1. Und dann kommt lange, lange nichts, bevor dann so ein paar Spurengase kommen und dann da immer noch nichts und dann irgendwann kommt mal das CO2. So, was sind denn jetzt die Gesteine hier auf unserer Erde? Ne? Das meiste sind sogenannte Silikatgesteine. Dazu gehört der Quarz und der Feldspat oder die Feldspate. Und die sind hergestellt aus Siliziumoxid, das ist der Quarz. Und die Feldspäne sind aus, wenn wir das ablesen, Barium, Calcium, Natrium, Kalium, Stickstoff, Wasserstoff, Aluminium, Bor, Silizium, Sauerstoff. So, also da sind die ganzen niedrigen, von der Ordnungszahl niedrigen Elemente drin in diesen ganzen Steinen. So. Jetzt geht's weiter. Wie kamen wir denn jetzt dann zu unserem Leben, was sich bei uns entwickelt hat und woraus besteht das? Schauen wir stellvertretend mal uns Menschen an und da haben wir schon alle gelernt, dass wir vor allem aus Wasser bestehen. Und Wasser ist Sauerstoff und Wasserstoff, Wasserstoff Ordnungszahl 1 und der Sauerstoff hat Ordnungszahl 8, also auch ein niederes Element. Daraus bestehen wir nun zu 90%, 85%, irgendwie so. Und dazu kommen jetzt dann die Knochen. Und die Knochen als feste Bestandteile haben zuallererst mal 20% Wasser drin. Das wusste ich auch nicht. Und dann kommen anorganische Salze, die hart sind. Und da drin sind zu 85% Calciumphosphat. Calcium hat eine Ordnungszahl 20, wieder unterm Eisen. Phosphor 15 und den Sauerstoff kennen wir schon mit 8. Das heißt, auch hier wieder die ganzen niederen Elemente mit drin. Kommen wir dann zu unserem Fleisch, was auch sehr viel mit Wasser durchsetzt ist, damit die ganzen Reaktionen alle funktionieren. Da sind unsere Aminosäuren drin und die sind alle aus Stickstoff, Kohlenstoff, Sauerstoff und Wasserstoff hergestellt in beliebigen Permutationen, verschiedenen Strukturformeln, aber auch alles die niederen Elemente. Und genauso die Basenpaare der DNA unseres Erbgutes, auch Zucker, Polyzucker, Stärke, alles aus diesen Elementen aufgebaut, Fette ebenfalls, da ist nichts Schweres mit dabei. So, das heißt, das Leben hat sich angepasst und hat das genommen, was nachhaltig auf der Erde da ist. Damit lässt sich wuchern. Ne? Und dann sind da noch die Mineralien, die wir zum Leben brauchen. Da ist Chlor, Kalium, Calcium, Magnesium, Natrium, Phosphor. Auch alles leichte Elemente. Ne? So, anders sind jetzt die Spurenelemente. Und die sind als Spurenelemente definiert, weil sie so selten vorkommen, weil sie sich auf den höheren Ordnungszahlen befinden. Und Spurenelemente sind all die Elemente definiert, die wir zu wenig als 50 Milligramm pro Kilogramm Körpermasse haben. Darunter sind, muss ich auch wieder ablesen, Arsen, Chrom, Eisen, Fluor, Jod, Kobalt, Kupfer, Mangan, Molybdän, Nickel, Selen, Silizium, Vanadium, Zink, Zinn. Jo, auch hier wieder eine Menge Elemente mit geringen Ordnungszahlen, aber Kobalt, Kupfer, Nickel, Zink und Zinn haben höhere Ordnungszahlen. Ne? Und da an manchen Stellen haben wir tatsächlich zu wenig von dem einen oder anderen. Viele Leute hier bei den Nahrungsergänzungsmitteln haben gesagt, dass sie Zink nehmen. Ne? Ja, ist ein bisschen schwach bei uns verfügbar. Also, die Natur hat das Leben so erschaffen, dass die verfügbaren Elemente, die in großer Anzahl da sind, dass die ausgenutzt werden. Und erstaunlicherweise funktioniert Leben nur mit gewissen Spurenelementen, weil sonst manche chemischen Reaktionen in unserem Körper nicht funktionieren. Das heißt, wir brauchen ganz zwingend die Spurenelemente. Und wenn wir nun uns mit unserer Nahrung verarmen, in der diese Spurenelemente nicht mehr drin sind, dann geht es mit unserem Leben auch dahin. Das merken viele Leute nicht, die entsprechend zu wenig von diesen Spurenelementen dann in ihrem Körper haben. Also Nahrungsergänzungsmittel, habe ich hier mal ein Video drüber gedreht. Passen Sie auf, dass Sie genug da drin haben. So, was hat denn das jetzt mit Nachhaltigkeit zu tun? Das soll nur zeigen, wie die Natur nachhaltig aus dem, was da ist, schafft und nur die geringstmögliche oder erforderliche Menge an seltenen Elementen mit einbaut, weil sie halt so schwer zu gewinnen ist auf natürlichem Art und Weise. Schauen wir uns unsere Technologie an, die wir derzeit verwenden. Was sind die sichtbarsten Kennzeichen unserer Technologie? Nun, das sind unsere Bauwerke, das haben die Römer schon Stein auf Stein gemacht. Dann kamen die Mörtel, die die Römer erfunden haben, Vorgänger des Betons. Allerdings haben sie den Stahlbeton nicht erfunden. Das kam dann erst mit dem Herrn Monnier aus Frankreich. Daher stammen die Moniereisen. Und der Herr hat Blumenkübel, glaube ich, hat der mit Eisen verstärkt, damit der gegossene Beton dort nicht auseinanderbrach oder gegossene Mörtel. Auch da wieder Niederelemente drin. Wir haben also vor allem Steine, dann Beton und Eisen da drin zur Verstärkung. Ne? So, alles das kann nur aus seiner Häufigkeit heraus billig genug sein, dass wir es in großer Menge im Prinzip auf unserer Erde darstellen können. Ne? Wenn wir jetzt auf eine nachhaltige Energieversorgung umstellen wollen, so müssen wir uns um die Elemente mit der niedrigsten Ordnungszahl kümmern. Deshalb machen Fusionskraftwerke, um die wir so kämpfen, ich habe mir hier über Fusionsenergie, schaffen es die Kleinen oder ist es eine große Sache, ein Video gedreht und da geht es halt um den Wasserstoff, Deuterium, Tritium. Das sind im Prinzip Elemente, die nachhaltig erzeugt werden können, die da sind und erzeugt werden können. Schauen wir uns die aktuellen Kernkraftwerke an, die also mit Spaltmaterial arbeiten, mit Uran, 235, ganz unten in dieser Liste drin, in dieser Tabelle drin. Davon gibt es nicht so viel, auch wenn es momentan aussieht, als ob es über mehrere hundert Jahre reichen sollte und man aus diesem Uran mit den Abbauprodukten dann noch weitere spaltbare Materialien über Brüter erzeugen kann. So am Ende ist doch diese Spaltung jetzt von den schwerem Uran hin zu leichteren Spaltprodukten dann irgendwann auch endlich, dass wir also nicht beliebig viel Energie an dieser Stelle daraus ziehen können. So, schauen wir uns die Photovoltaik als Energieform an oder als Erzeugung von Energie an. Die haben vor allem Siliziumkristalle als Wafer, als Träger, und das ist Ordnungszahl 14, gibt es auch wie Sand am Meer für den Eingeweihten. Allerdings braucht man ein paar seltenere Elemente für die Dotierung dieser PN-Schichten, die im Prinzip den Energieübergang vom Photon zum Elektron ermöglichen. Da braucht man eine Dotierung dazu. Auf der Sonnenseite, auf der P-Schicht, die sehr, sehr dünn ist, 0,2 Mikrometer, also ein Hauch, da dotiert man mit Phosphor, und Phosphor ist nun so ein besonderes Ding. Es ist nicht alles so linear gleich verteilt, wie ich das jetzt hier versucht habe zu erklären, damit das einleuchtend ist. Phosphor ist von der Menge her auf unserer Erde tatsächlich begrenzt, auch wenn es ein leichtes Element ist, sodass wir eventuell in 100 Jahren ein Problem mit der Düngeversorgung unserer Felder bekommen könnten. Also Phosphor ist jetzt nicht so häufig, dass wir damit total asen könnten. Auf der sonnenabgesandten Seite, da haben wir auf der N-Schicht, dotieren wir mit Bor, auch ein relativ leichtes Element. Und diese Schicht ist mit 300 Mikrometern immer noch sehr, sehr dünn, aber doch ein bisschen dicker als die auf der P-Seite. Ne? So, bei den Elektromotoren für den Antrieb, da bin ich ganz glücklich, dass mein Tesla Model S Induktionsmotoren hat, die ja ohne seltene Erden auskommen. Man braucht im Prinzip einen Leiter, der momentan Kupfer ist, auch wenn Kupfer ein paar Ordnungspunkte über dem Eisen steht, bei uns doch relativ häufig auf der Erde ist, das sogar die Metallzeit mit dem Kupfer anfing, also die Steinzeit mit dem Einsatz des Kupfers endete, sodass also Kupfer doch in ordentlichen Mengen vorhanden ist, so könnte man dieses Kupfer auch durch Aluminium ersetzen, was eine ja auch gute Leitfähigkeit hat. Und man braucht das Eisen als Verstärker für das Magnetfeld, was dort elektromagnetisch erzeugt wird. Und damit könnte man auch einen Aluminium-Induktionsmotor bauen. Man nimmt Kupfer, weil es besser geht. Ganz schlecht finde ich den Einsatz von seltenen Erden in Elektromotoren oder auch in den Windkraftwerken, weil die seltenen Erden hier Neodym mit einer Ordnungszahl von 60 in der Nebengruppe der Lanthaniden, die sind also ganz unten da extra angegeben, dass wir dort etwas verwenden, was es nun nicht wirklich häufig gibt. Seltene Erden sind häufiger als das Wort seltene veranschaulicht. Sie waren in der Vergangenheit bloß sehr, sehr schwer voneinander zu trennen, weil sie so ähnliche Eigenschaften hatten und ein ähnliches Gewicht, eine ähnliche Masse haben. So resultierte daraus das Wort seltene Erden, aber dennoch sind sie von der Menge her begrenzt und wir müssen sorgsam damit umgehen. Und deshalb bin ich also ganz froh, dass mein Tesla Model S ganz normale Induktionsmotoren hat, die nicht mit seltenen Erden ausgestattet sind. In den Akkumulatoren sind sowieso keine seltenen Erden drin. Da ist im Prinzip alles das drin, Eisen, Kohlenstoff, dann Kohlenwasserstoffe, Kohlenstoff, Wasserstoff in Ketten. Dann ist da Kupfer drin, dann ist ein bisschen Graphit drin, wieder Kohlenstoff, Silizium und da sind also keine seltenen Erden in den Akkus drin. Völlig falsch. Seltene Erden sind wo drin? In den Verbrennern, in den Katalysatoren. Der Verbrenner ist Cr drin. Ganze Menge. 25% der Weltproduktion in den Raffinerien und in den Autos. Schlimm an dieser Stelle sind die Katalysatormetalle, Platin und Palladium. 60-66% der Weltproduktion von Platin und Palladium gehen in die Verbrennerindustrie, in die Katalysatoren. Und wenn jetzt eine Wirtschaftskrise kommt, gehen Sie nicht hin und kaufen Sie Platin als Wertanlage oder so. Das Platin ist an dieser Stelle ein reines Industriemetall. Das stürzt Ihnen zu Boden im Preis. Das ist nur so kracht, wenn die Nachfrage aus der Automobilindustrie in Stocken kommt. Also da gehen 60-66% rein. Und das Allerschlimmste daran ist, das geht mit den heißen Abgasen aus dem Auspuff verloren. Und zwar zur Hälfte. Nur die Hälfte lässt sich recyceln. Der Rest geht fein verteilt so verloren, dass wir never ever das wieder zurückbekommen. Das ist feinst verteilt und man kriegt es nicht wieder. Schlimm. Also hier diese extrem seltenen, schweren Elemente, Platin und Palladium. Palladium ist noch ein bisschen leichter, hat 46 und Platin hat 78 an Ordnungszahl. Also die zu verschwenden für Katalysatoren ist ein Raubbau an der Umwelt und an unserem Planeten. Ich kann es gar nicht härter ausdrücken. Da habe ich mal ein Video gedreht. Seltene Erden werden vor allem in Dieselmotoren verwendet. kriegen Sie nicht erzählt. Ne? So, und man sagt immer, ja, Katalysator wird dann recycelt und so. Ja, es wird recycelt, was übrig bleibt. Was mit den heißen Abgasen rausgeht, die 50%, die können Sie nicht recyceln. Ganz anders die Batterien von den Elektroautos. Die sind vollgekapselt und was da drin ist, kriegt man raus. Und es ist eine deutsche Firma, Düsenfeld, die liegt in einem Kaff namens Wendeburg, östlich von Hannover. Die hat jetzt das Verfahren gezeigt, wie sie 96% der Inhaltsstoffe von Traktionsbatterien von Elektroautos recyceln können. Nachher fallen da die Salze an. Damit das Lithium jetzt nicht irgendwie oxidiert, muss man Lithiumsalz nehmen, Kobaltsalze. So, also hat man das in Salzen und diese Salze kann man in der Fabrik wieder zuführen. Dann werden die ins Elementare überführt und können dann wieder eingebaut werden, verwendet werden. Also 96% Recyclingquote bei diesen gekapselten Akkumulatoren. Das nenne ich Nachhaltigkeit für diese ja, immer noch nicht so seltenen Elemente, wie wir sie in den Katalysatoren eigentlich tagtäglich wegschmeißen. Ne? Gut, wie kann man nun Akkus zum Beispiel für die Speicherung über Nacht nun möglichst billig mit den verfügbaren Elementen bauen? Ne? Wie sagte das der Professor Donald Sadoway vom MIT, da gebe ich Ihnen unten auch einen Vortrag über die Flüssigmetallbatterie. Da sagt er drin, wenn man dann also eine Batterie Dirt cheap haben will, dann muss man sie aus Dirt herstellen. Und vor allem bevorzugt aus lokalem Dirt. Also man muss die Batterien daraus herstellen, was es gibt. Das muss man nehmen, dann wird die Geschichte billig. Und er vergleicht dann nun seine Flüssigmetallbatterie im Preis mit den Lithium-Ionen-Batterien und liegt da ganz massiv beim Speicherpreis pro Kilowattstunde drunter. Und wie macht man die nun? Man hat einen, ich sag mal, Schamottofen, da ist unten Antimon drin, Metall, leider, Ordnungszahl 51, unten ist ein Pluspol. Darüber einen Elektrolyten, der das trennt. Das ist ein flüssiges Salz und darüber flüssiges Magnesium, was den Minuspol darstellt. Das ganze Ding wird aufgeheizt, bis alles flüssig ist. Und dann kann man dort die Ionen transportieren, die Ladung transportieren und kann hier nun Energie speichern. Und das Ding ist sicher, das hat auch das Department of Defense, hat es also dargestellt, wenn man nun auf so ein Ding schießt, Panzer oder irgendwas, ne, dann tritt diese Flüssigkeit aus und erstarrt unmittelbar, weil sie abkühlt. Das gleiche wie den Molten Salt Reactor, habe ich mal hier so ein Video über den Thorium Flüssigsalzreaktor gedreht. Auch da im Prinzip kann es keine Kernschmelze geben, weil wenn das Ding auf ist und sich abkühlt, wird es hart. Schluss. So, also es gibt da Systeme mit inhärenter Bremsung, inhärenter Schutz und dazu gehört diese Flüssigmetallbatterie an dieser Stelle. Das heißt, wir müssen unsere Technologie der Zukunft auf die häufig verfügbaren Elemente abstimmen, dann wird die Sache billig werden. Und da sehe ich auch gewisse Probleme bei der kommenden oder der nicht kommenden, aber immer angepriesenen Wasserstofftechnologie. Auch da ist ein Haufen Platin drin, um die Spaltung des Wassers zu Wasserstoff und Sauerstoff zu ermöglichen bei höherer Temperatur. Und diese Dinge halten auch nicht ewig. Und da wollen wir hoffen, dass das Platin aus dem entstehenden oder aus dem Wasser und bei der Brennstoffzelle, wenn das wieder rekombiniert wird mit Hilfe des Katalysators, dann im Abwasser der Brennstoffzelle im Prinzip sich wiederfindet und an dieser Stelle recycelt werden kann. Auch hier haben wir ja mit dem Wasser einen offenen Prozess vor uns und keinen geschlossenen wie in der Batterie. Und dieser offene Prozess neigt also zu Leckage. Und da wollen wir mal hoffen, dass wir an der Stelle nicht zu viele Verluste an diesen extrem seltenen Platin und Palladium in den Elektroden dann haben werden. Ja, ich glaube ja nicht, dass das kommen wird, weil einfach die Energieverschwendung an dieser Stelle zu hoch ist. Wenn es kommt, kommt es sehr, sehr spät, wenn wir extreme Energieüberschüsse haben, wie zum Beispiel durch Fusionskraftwerke oder extremen Einsatz von Photovoltaikzellen. Wenn Energie mal so richtig billig geworden ist, dann kann ich mir vorstellen, dass man da an der Stelle vielleicht irgendetwas machen wird. Man wird auf gar keinen Fall zu synthetischen Kraftstoffen kommen, weil die bei der Verbrennung in Motoren natürlich wieder die ganze Abgasproblematik bringen. So doch nicht mit erhöhten pH-Werten, wenn wir vom Gas kommen, oder mit Rußpartikeln, jedoch mit Stickoxiden, weil wir ja eine möglichst heiße Verbrennung haben wollen, um den Canonischen Wirkungsgrad möglichst hoch zu haben. Und bei diesen sehr heißen Verbrennungen entsteht wieder Stickoxid, was wir dann über den Auspuff in die Umgebung entlassen. Und die SCR-Katalysatoren, die da drin sind, die funktionieren nicht auch in jedem Betriebspunkt. Die muss man abschalten, sonst versoppen sie und so weiter. All das wird man sich nicht antun, sondern wird eine einfachere Technologie verwenden. So wie diese einfachen Flüssigmetallbatterien für stationäre Speicher, wo man zum Beispiel Photovoltaikstrom speichert stationär und wenn dann in der Nacht ein Auto vorbeikommt, ein Elektroauto und laden will, dann kann man aus diesem stationären Speicher den Strom in den ja, mobilen Speicher übertragen, weil dort die Speicherdichte pro Masse halt besser ist als bei diesen Flüssigmetallbatterien, die sich eigentlich nur für stationäre Speicher eignen. In Summe wird das Rennen machen, was die Natur vorgemacht hat. Was billig und einfach da ist, wird das Rennen machen. Was kompliziert, technisch höchst aufwendig ist, das wird das Rennen nicht machen können, weil es auf die Dauer einfach zu teuer sein wird. Und Professor Indra, ein Petrolhead hier im Buche steht, den ich damals bei der Firma Opel, als ich dort arbeitete, in ganz jungen Jahren auch mal kennenlernen durfte. Der hat jetzt in seinem höheren Alter im Prinzip eine große Zukunft im Verbrennungsmotor vorausgesagt, wenn man es schafft, ja, wenn man ihn einfacher und billiger macht. Die ganzen Medien haben sich darauf gestürzt, dass er so sagt, der Verbrennungsmotor, ganz tolle Geschichte. Wenn man genau zwischen den Zeilen liest, nur wenn man ihn sehr billig macht, damit er mit der Einfachheit und der billigen Struktur von Elektromotoren und Akkumulatoren, die ja, die leichten Elemente verwenden und nicht die Verbrenner, die die seltenen Platin, Palladium, das ganze Kobalt fürs Härten der ganzen heißen, bewegten Teile benötigt, zähe, seltene Erden im Katalysator. All das macht Verbrennungsmotoren kompliziert und teuer. Und das ist bei der Elektrotechnik oder Elektromobilität mit seiner verbundenen Elektrotechnik halt nicht gegeben. Da nimmt man das, was da ist. Und tja, mit den Neodym, was in diesen Motoren drin ist, was die Leute machen, um jetzt Energie zu sparen, bewegen wir uns in einem geschlossenen Kreislauf, dass wir also dieses Neodym an dieser Stelle dann am Ende auch wieder zurückbekommen. Und wenn dann irgendwann mal das Neodym knapp geworden ist, dann wird man halt wieder auf die normalen Induktionsmotoren zurückgehen müssen. Ja, oder aber wir fliegen zu den Sternen, wie SpaceX uns das vormacht. Zunächst erstmal bis zu den Asteroiden und bringen uns den einen oder anderen Asteroiden auf die Erde zurück oder in die Erdumlaufbahn zurück, um dort dann die ja für uns selten gewordenen Metalle im Prinzip abzubauen und dann mit unserer Verschwendung weitermachen zu können. So, das soll es gewesen sein. Herzlichen Dank fürs Zuschauen.